Diesem Thema, warum werde ich nicht gesund, können Sie ja grübeln, tun Sie auch. Warum werde ich nicht gesund? Sie kommen nicht weiter. Sie können endlose Diskussionen führen, bis morgens um vier. Sie kommen nicht weiter. Und dann schlagen Sie die Bibel auf, das Wort Gottes, und Sie kriegen Licht auf Ihrem Weg. Und so wollen wir es jetzt machen. Wir lesen Markus 2. Von den ersten Versen ab, Markus 2. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass Jesus im Haus war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu Jesus, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu Jesus bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo Jesus war, machten ein Loch, das ist das Flachdach, dort in Israel, und ließen, steht da das Bett, die Matratze war das natürlich, hatten ja damals nicht ein Bett wie Füße, sondern Matratze, die Matratze herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Matratze und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn, so hat Jesus sich ja immer gern selber bezeichnet, der kommende Weltenrichter, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matratze und geh nach Hause, geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett, ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen, und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Das Erste, was erzählt wird, dass sich Massen von Menschen drängen. Massen von Menschen. Was ist da los? Was wollen Sie denn sehen? Die größte Attraktion, die es überhaupt gibt, ist Jesus. Darum drängen sich so viele Menschen. Also in der Christenheit meint man immer, müssen irgendwas ganz Besonderes machen, Theaterstück oder irgendeine besondere Attraktion machen, jemand einladen, den berühmten Mann oder sowas. Das steht im Evangelium, dass sich Massen von Menschen drängen, um Jesus zu treffen. Das ist das Thema am Mittwoch, ich freue mich drauf. Dass ein unglaublicher Hunger in der ganzen Welt besteht, Menschen wollen Jesus sehen, sie wollen Jesus erkennen. Und das Beste, was die Christen haben, ist, dass sie von Jesus reden. Von was denn sonst? Mit allen anderen Themen locken wir niemanden hinterm Ofen vor. Das Einzige, was Menschen interessiert. Menschen haben viele Enttäuschungen erlebt mit Christen, mit Pfarrern, mit Kirchen, mit Christentum, mit Glaubensdingen, alles Mögliche. Was ist ja interessant. Auch wenn Menschen ihr Selbstvertrauen geplatzt ist und sie im Zweifel sind, wo kann ich mich noch drauf verlassen? Dieser Hunger nach Jesus, diese Sehnsucht, sie kommen in Massen her. Und darum ist das Allergrößte, was wir tun können, Menschen sagen: Wie stehst du eigentlich zu Jesus? Ein paar Worte, mehr braucht es nicht. Sie haben die entscheidende Schlüsselfrage gestellt. Ich bin sehr traurig, ich begegne immer wieder vielen Leuten, besonders heute unter jungen Leuten ist das ganz weit verbreitet, die sagen: Ich möchte wortlos Zeugnis geben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dann sagen sie, ich möchte meinen Klassenkameraden einfach vorleben, wie die Christen sind. Jetzt frage ich mich immer, was das für Heilige eigentlich sind. Also ich kann das nicht. Ich musste meinen Kindern immer sagen, ihr werdet viele Enttäuschungen an eurem Vater haben. Ihr könnt an seinem Christentum zweifeln, aber ich brauche einen Heiland. Und den habe ich gefunden, der mir hilft. Da muss man Mund aufmachen. Glauben Sie wirklich, die Logenbrüder oder die Atheisten würden schlechter leben als Christen? Oft leben die sogar noch besser. Als ob wir mit da unser Leben darf nicht widersprechen dem, was wir Zeugnis geben. Das ist klar. Aber wir haben doch eine Botschaft und die Botschaft heißt Jesus. Da dürfen wir vor der Welt nicht schweigen. Wir können Jesus nicht attraktiv machen. Unser Leben ist oft so schwierig von unserem Zeugnis her. Jesus ist die Attraktion, das müssen wir sagen den Leuten. Aber sagen, wir brauchen ihn. Und was hat denn Jesus geboten? Gar keine Schau, wie heute das üblich ist. Kein Event. Was hat Jesus denn gemacht? Warum kamen denn so viele? Dass sie nicht mal Platz hatten im Haus. Er sagte ihnen das Wort. Welches Wort denn? Das Evangelium vom angebrochenen Gottesreich. Dass der Teufel nicht das letzte Wort hat und der Tod hat nicht das letzte Wort. Und dass Jesus in dein Leben hinein will und es verändern und erneuern will, das Wort des Evangeliums. Und das ist so wichtig, dieses Wort zu sagen. Das steht ganz am Anfang in der Geschichte drin. Das ist so wichtig. Und dieses Wort ist wirksam. In den letzten 2000 Jahren mag es viele Gründe gegeben haben, warum Leute Christen geworden sind. Vielleicht nur der Tradition nach und der Spur. Aber wenn sie wirklich Christen geworden sind, sind sie es immer nur geworden, weil das Wort des Evangeliums sie in ihrem Gewissen getroffen hat. Erschreckend und tröstend. Das sind die zwei Wirkungsweisen des Wortes. Darum ist eine Versammlung, wo wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, nie ein Jux. Das ist auch nicht irgendwas Unterhaltsames, wie ein Zirkus. Sondern da geht es darum, dass der lebendige Gott in unser Herz hineinredet durch sein Wort. Das Wort Gottes ist mächtig, kräftig, dass es durchdringt bis ins Innerste des Gewissens. Da wacht man auf und erschrickt. Und das ist das Wort des Evangeliums so trösten und gibt ewigen Frieden, Glaubensgewissheit. Das Wort Gottes ist so wirksam, weil es voll Heiligen Geistes ist. Die Bibellehre, wo man den Heiligen Geist findet. Meine Worte sind Geist und Leben. Der Geist Gottes ist immer im Wort. Und wenn Sie den Heiligen Geist vom Wort Gottes trennen, landen Sie in der Schwärmerei. Das Wort Gottes. Da ist der Geist Gottes lebendig. Und das war damals das Geheimnis und das ist unseren Zeiten so wunderbar. Aber jetzt kommen wir zur Not der Krankheit. Was ist eigentlich die Krankheit? Eine ganz große Fessel unseres Lebens. Da sind wir aus der Spur geworfen. Das ist eine Katastrophe. Warum kommt denn Krankheit? Plötzlich ist sie da. Und wir dachten gar nichts und wir werden daran erinnert. Und das macht die Krankheit so schrecklich, dass wir ein zerbrechliches Leben haben. Wir sind ein irdenes Gefäß, das schon Risse hat. Wir tragen alle schon den Todeskeim in uns, schon die Babys. Und das ist so erschütternd, dass wir nichts dagegen machen können. Ein brüchiges Leben. In der Bibel stehen so wunderbare Geschichten von den Kranken. Und Jesus hat ein Herz für Kranke, das müssen Sie wissen. Wie niemand sonst. Andere mögen achtlos an uns vorübergehen und sich nicht dafür interessieren. Jesus interessiert sich für deine Krankheit, für deine Not. So wie er damals stehen blieb an dem Teich Bethesda. Der hieß Bethesda, das heißt Barmherzigkeit, aber es war eigentlich recht unbarmherzig. Da haben die Leute gekämpft, wer ist der Erste, der in den Teich reinsteigen kann. Das war ein Haus des Egoismus, typisch für unsere Welt. Man schreibt Barmherzigkeit drüber und drunter sucht jeder nur seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Aber Jesus war ganz anders. Er geht zu dem, der 38 Jahre krank gelegen war und spricht mit ihm und sucht ihn. Willst du gesund werden? Jetzt ist eine große Frage, die die Menschen immer wieder beschäftigt, ist eigentlich die Krankheit, die ich habe, eine Strafe? Ich muss Ihnen sagen, diese Frage kommt aus dem Heidentum. Die Ungläubigen fragen so. Ich habe eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Ich bin viel im Krankenhaus gewesen. Es ist heute tragisch, dass die Kirche bei ihren Spaßmaßnahmen zuerst bei Evangelisation kürzt und dann bei den Krankenhausseelsorge. Das ist der wichtigste Platz. Bitte lassen Sie die Kranken, wo Sie Kranke kennen, nicht allein. Es war so schön, wie bei uns im benachbarten Krankenhaus auch der Krankenhausseelsorger eingespart wurde. Sofort Gemeindeglieder. Ganze Stationen übernommen haben und seit Jahren treu den Dienst tun und mit dem Direktor gesprochen haben. Wir lassen die Kranken nicht allein, obwohl sie gar nicht geschult waren, aber mit der Freude eines Jesuszeugnisses für die Kranken. Denn die Kranken brauchen das ganz besonders. Also lassen Sie nie einen allein. Ich wollte sagen, mit der Strafe. Dort, wenn ich in die Zimmer gegangen bin und habe Leute getroffen, die so mit dem Christentum, wie man sagt, nichts im Hut hatten, habe ich sie oft darauf angesprochen, haben Sie drüber schon nachgedacht, ob die Krankheit Strafe ist. Sagen Sie, ja, da habe ich mich schon oft damit beschäftigt. Wissen Sie, ich habe meiner Mutter so viel Böses gemacht. Oder ich war im Krieg und da sind so schlimme Dinge passiert. Dann habe ich Ihnen gesagt, die Krankheit ist nicht Strafe. Sie müssen Ihre Schuld in Ordnung bringen, bevor der Tag des jüngsten Gerichts kommt. Und Jesus ist gekommen, um ihre Schuld abzunehmen. Aber die Krankheit, die kann jeden treffen. Das wissen Sie doch. Warum ist der eine krank und ich bin gesund? Ich habe oft bei Alten auch das erlebt, dass die Leute sagten, wenn sie sagten, das ist ja toll, jetzt sind sie 85 Jahre, feiern Geburtstag und sind so gesund. Dann sagen sie, ja, man muss auch was dafür tun. Haben denn die Kranken nicht auch was dafür getan? Sicher, manche haben mit ihrer Gesundheit schlimm gehaust, aber man kann das ganze Leben nur Körner picken und im Reformhaus essen und trotzdem in jungen Jahren schon krank werden. Verstehen Sie, das ist eine Sache, aber die Theorie ist besser, die Theorie. Also bitte verrechnen Sie, das hat Jesus klargestellt, weder der Blindgeborene kam, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, das ist nicht der Grund, warum er krank ist, sondern weil Krankheit zu dieser Welt gehört. Es ist eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. So heißt gerade ein deutscher Bestseller von Peter Solatour. Welt ist aus den Fugen geraten. Ja, seit dem Sündenfall liegt der Tod über der Welt und der Tod wirft seine langen Schatten schon über unser Leben. Und da muss man der eine mehr und der andere weniger dafür kämpfen. Und Jesus nimmt sich der Kranken ganz besonders an. Und gerade dieser Besuch von Jesus beim Laubhüttenfest war das Jahr, wie er in den Teich Bethesda rübergeht. Da haben die drüben im Tempel zu Zehntausenden jubiliert und Jesus ging zu den Kranken. Das hat absoluten Vorrang. Lass die Kranken nicht allein, lass die Alten nicht allein. Die können nicht mehr zur Versammlung gehen, die können nicht mehr herrlich mitsingen im Gottesdienst. Lass sie doch nicht allein. Und sucht sie auf, und was ist das herrlich, auch in der Adventszeit hinzugehen und mit den Konfirmanden oder Jugendgruppen dann die Adventslieder bei ihnen zu singen. Trag deinen Jammer zu Jesus, darum geht's heute Abend. Trag deinen Jammer zu Jesus. Da waren ein paar Leute, die hatten ein Herz für ihren gelähmten Freund. Und die wussten, wir können ihm eigentlich wenig helfen. Das spüren wir ja immer. Ich dachte oft bei Krankenbesuchen, wenn die Schwester kommt von der Diakoniestation, die kann wenigstens noch das Leintuch rechts gerade streicheln und die Falten wegnehmen. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich kann nur von Jesus reden. Und wissen Sie, das haben die Freunde gemerkt, das ist das Wichtigste, dass die Kranken eine Begegnung mit Jesus haben, mit ihrem Jammer. Und die wussten gar nicht, wie sie es machen sollten. Sie konnten Jesus nicht dorthin bringen, dann dachten die einfach, jetzt tragen wir diesen Gelähmten zu Jesus. Sie wissen ja von der anderen Bibelübersetzung, dass ein Gichtkranker war. Jetzt tragen Sie mal einen Gichtkranken auf der Matratze. Der hat ja geschrien, sei der wahnsinnig, das tut ja irrsinnig weh auf dieser wackeligen Matratze. Und dann die Leiter hochheben, man kann sich's gar nicht vorstellen, das Dach aufreißen. Weil die Leute natürlich keinen Platz machen, typisch für die Christenheit. Die stehen alle da und wenn wirklich einer durchbrechen will, dann sieht er nur die frommen Rücken und er kommt nie vor zu Jesus. Das ist schlimm, wenn die Leute nur unseren Rücken sehen. Und die hatten die tolle Idee, koste es, was es wolle, wir reißen das Dach oben auf und lassen einfach diesen Gelähmten Jesus vor die Füße. Jesus, du redest doch vom Himmelreich. Du redest doch von Gottes Erbarmen mit uns. Da ist so eine arme Kreatur. Das ist der schönste Dienst, den wir tun können, Menschen zur Begegnung mit Jesus zu führen. Und das zu machen. Und die haben sich durch nichts ablenken lassen. Sie war einfach treu dabei. Und das war ja auch das, was Jesus aufgefallen ist. Da Jesus ihren Glauben sah, diese Männer, die gewusst haben, nur Jesus kann helfen. Das erleben wir ja oft. Wir haben oft die Hoffnung, vielleicht nochmal einen Arztwechsel und der andere, der war ja nicht so und hat sich nicht interessiert und probieren wir es noch und machen wir nochmal eine Kur. Aber irgendwo ist die Krankheit eine Zeit, wo Jesus mit uns ganz besonders reden will. Und diese Männer waren auch nicht unbarmherzig. Wir können das ja manchmal so ganz hart Leuten sagen. Du musst eben glauben. Er wurde ja einfach nicht fertig mit dieser Frage. Was heißt das, du musst? Du musst einmal Jesus begegnen, seiner Liebe, seinem Erbarmen. Und das ist auch gut, wenn wir das so machen bei unseren Besuchen, dass wir sagen, ach wissen Sie, ich leide ganz schrecklich mit. Und das ist unvorstellbar, was Sie durchmachen müssen. Und wissen Sie, ich kann Ihnen keine Hilfe mehr geben. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass Jesus jeden sucht. Und bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und jetzt ist dieser Gelähmte, liegt vor Jesu Füßen einfach. Jesus stoppt in der Predigt. Sei ungeheuer, man guckt zuerst hoch, es ist ein Licht da oben und dann kommt diese Matratze herunter. Alle gucken, was macht jetzt Jesus? Also ich darf Ihnen sagen, dass Jesus tolle Dinge tut, wunderbare Dinge. Was wir erlebt haben, vergessen Sie es nie. Mein Bruder Rolf, der am Freitag beerdigt wurde, ist vor 10 Jahren operiert worden und die Ärzte haben ihm wenige Monate noch gegeben. Und bis zu seinem Tod ist das Wunder passiert, dass er keine Krebszellen mehr hatte. Und er so wunderbar wirken konnte, bis hin zur Versammlung in Glaucha. Gott tut große Dinge. Aber es ist ganz unterschiedlich. Und ich bin immer zögernd gewesen, über die großen Wunder Gottes zu reden, auch der Heilung, die er tut. Weil ich weiß, es sitzen so viele da, die sagen, warum erlebe ich das nicht? Und da müssen wir aufpassen, dass das Gewicht überhaupt noch stimmt. Dr. Fritz Laubach, der so ein schönes Büchlein geschrieben hat, Herr, heile mich, über die biblischen Heilungen, sagt, es sind im Neuen Testament nur 33 Heilungen von Jesus erwähnt. Wir machen immer so, als ob er alle geheilt hätte. Ganz viele hat er nicht geheilt. Und was ist dann? Und das ist wichtig. Aber Sie können das erleben, auch bei Ihnen, und Sie können aus Ihrem Leben erzählen. Meine Frau war 3-mal von den Ärzten aufgegeben. Als kleines Baby mitten im Jagdbomberbeschuss im Zweiten Weltkrieg. Die Eltern mussten Abschied nehmen in der Tübinger Uniklinik. Und der Arzt schnitt noch einen Hals auf, damit das Kind besser sterben kann. Sie hat überlebt. Wir wollen doch Gott danken. Aber es ist nicht der Normalfall. Wir haben Erfahrungen in unserem Leben, dass er uns mit Lasten liegen lässt. Und da muss die Gemeinde ganz besonders wach sein. Und darum hat das einen vorrangigen Platz in der Gemeinde, Dienst an den Kranken und ganz besonders an den Alten, die heute in den Pflegeheimen liegen und was in den Irrenanstalten abläuft und was überhaupt in Häusern gelitten wird in aller Stille. Und das macht Jesus. Er spricht gar nicht von der Krankheit und macht zuerst einmal deutlich, Gesundheit ist nicht das wichtigste Thema. Das meinen wir ja. Denn Gesundheit ist das, was man heute in unserer modernen Welt, wir Deutschen haben ja fast alles reguliert. Im Überfluss, in dem wir leben, im Wohlstand, Die Rente funktioniert, die Versorgung, selbst Hartz IV ist noch ein Auskommen, das sonst nirgendwo in der Welt in dieser Form gezahlt werden kann. Wir haben alle Nöte, Obdachlose kriegen noch einen Gasthof, Unterkunft, alles im Sozialgesetz, nur die Gesundheit nicht. Und dann sagen Leute, das Wichtigste ist die Gesundheit. Nein, das Wichtigste ist nicht die Gesundheit. Und das macht Jesus deutlich, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, hat das den Mann interessiert? Ach, wissen Sie, das ist für Jesus gar nicht so wichtig, ob wir uns interessieren. Ich sage auch immer, in der Reformation hat sich auch niemand für den gnädigen Gott interessiert. Weder die Bauern vom armen Konrad, die den Aufstand gemacht haben, noch die Ritter, noch der Kaiser Karl, noch der Papst in Rom hat es nach dem gnädigen Gott gefragt. Der Martin Luther, als sein Freund tot neben ihm lag, ist aufgewacht. Was ist denn los? Wo ist denn Gott? Und das ist die Frage, die unsere Kranken stellen. Wo kann ich denn Gott erfahren und erleben? Bin ich denn verstoßen? Stehe ich denn unter einem Fluch? Hat der Teufel mein Leben in der Hand? Was ist denn passiert, dass diese Unheilsmächte mich so bedrohen können? Und dann sagt Jesus, dieses Allerwichtigste, Gott will die Mauer niederreißen, die zwischen dir und Gott ist, die Mauer der Schuld, und will dir seine ganze, ganze Liebe zuwenden. Das Wichtigste Wort. Ja, und wenn ich krank bin, dann kannst du es umso herrlicher erfahren, wie es unzählige Kranke vor dir erlebt haben. Und dieses Wort hat ja dieser Jesus gesprochen, dessen ganzes Leben überschrieben ist, im Glaubensbekenntnis mit dem einen Wörtlein gelitten. Jesus hat das Leiden dieser Welt bis zum Letzten ausgekostet, bis zum Tod am Kreuz. Und darin das Allergrößte uns gezeigt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nein, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Uns kommt es immer wieder so vor. Bis hin zur Christenheit, die immer wieder sagt, das ist die wichtigste Frage, die Heilung. Aber Sie wissen es doch. Ich will die Heilungsevangelisten immer sagen, dann geht doch mal auf die Pflegeabteilung. Mach das nicht mit jungen Leuten mit 18 und 20 Jahren, die einen sportlichen Körper haben, mit der Heilung. Das kommt ja ganz schnell, wenn das Lüftlein des Todes dreinbläst. Und dann werden wir alle wieder auf die Füße gestellt. Dass wir mehr oder weniger mit unseren Leiden zu kämpfen haben und schon die jungen Leute oft belastet sind mit den Grenzen ihrer Kraft und damit umgehen müssen, auch wenn wir die Wunder Jesu immer wieder herrlich ermutigend erfahren. Und doch bleibt die große Not, wir sind in diese Welt hineingebunden. Und wer von Ihnen das ganz große Glück hat, sagt, mir fehlt nichts, mir zum Beispiel, dann wollen wir umso mehr den Krankenteil haben lassen. Und sagen, dann wollen wir das mittragen, was Sie mittragen müssen. Und sagen, dass der Normalzustand dieser Welt, dieser Zeit, Leiden, die wir tragen müssen. Und darum ist das ganz wichtig, dass wir den Kranken sagen, Jesus hat dich lieb. Und du kannst die Herrlichkeit von Jesus erfahren, auch in deiner Krankenzeit. Und das ist das Wichtigste. Du bist nicht verstoßen, sondern er ist nahe und sucht dich. Und jetzt machen wir auf einmal die Erfahrung, und das könnte wieder jeder von Ihnen erzählen, die Krankenzeiten sind Zeiten, wo wir ganz nah zu Jesus kommen. Wenn wir im Urlaub sind, da vergessen wir oft das Bibellesen und das Beten. Und wenn es uns gut geht, dann leben wir in Saus und Braus. Und in Krankenzeiten wird unsere Suche nach Jesus ganz intensiv. Und wir wollen sein Wort hören. Darum sind Krankenzeiten immer Wendepunkte in unserem Leben. Und hoffentlich bleiben wir in den Erfahrungen, die wir in den Krankenzeiten gemacht haben. Da gibt es Augenblicke, wo wir plötzlich auf die Knie gehen beim Beten. Die Form ist nicht wichtig. Aber sagen, ich möchte vor Gott das zum Ausdruck bringen. Herr, ich kann nichts fordern von dir. Aber deine Gnade muss mich tragen. Da kam mal ein Mann zu mir, ich merke, mit seiner Frau begleitet, ein stattlicher Mann. Und ich merke, er ist blind, trug eine Sonnenbrille, hat mich besucht in meinem Pfarramt. Und da Dann erzählt er seine Lebensgeschichte und sagt, ich war so ein richtiger Mann, der im Leben immer das Glück hat. Ich habe Erfolg gehabt, ich hatte Reitpferde, ich hatte eine Yacht am Bodensee, ich habe das Leben genossen, aber ich war fern von Gott. Und dann ist das Schreckliche passiert, Insolvenz, wieder ein Kunde hat nicht bezahlt und dann fing das an und plötzlich, er muss Insolvenz anmelden. Das ist das Schlimmste, wenn so ein erfolgreicher Geschäftsmann plötzlich vor den Trümmern seiner Arbeit steht. Und er sagt, das war merkwürdig. Nach ein paar Jahren kam er wieder auf die Füße und wieder hat es geklappt und es war Glück und ich hatte ein tolles Geschäft. Ich war auf einer Geschäftsreise in München, fuhr mit meinem dicken Mercedes da und da kam ein Autofahrer bei Rot über die Kreuzung geschossen und sagte, ich lag 7 Stunden auf dem Operationstisch. Dieser Mann hat die Geschichte in der Zeitschrift Entscheidung auch publiziert, der Zeitschrift von Billy Graham, in Deutsch. Und sagt, ich lag noch im Koma und mir war plötzlich der Bibelworte, die ich früher einmal gehört habe, waren mir lebendig. Und ich wusste, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Und ich muss Ihnen, dann erzählte mir die Geschichte, ich muss Ihnen sagen, ich bin Jesus dankbar, dass dieser Unfall passiert ist, sonst hätte ich ihn nicht gefunden. Da kann ich nichts mehr sagen. Ich könnte das nicht über die Lippen bringen, aber er hat es gesagt. Er hatte nur den Wunsch, dass ich ihn beerdige und den Wunsch habe ich erfüllt. Und wissen Sie, das ist so merkwürdig, dass Menschen, und das erleben sie ja, wenn sie Kranke besuchen, besuchen sie Kranke. Ich hatte als Pfarrer immer Sorge, weil ich sagte nochmal, ich kann nichts mitbringen. Was soll ich mir einen Kranken mitbringen? Blumen oder Pralinen, hat alles keinen Wert. Ich kann ihm nur ein Wort von Jesus mitbringen. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Haben Sie mal erlebt, bis auf der Intensivstation, bis Leute auf dem Sterbebett, die sagen, danke, das ist das Allerschönste und Größte, was Sie mir jetzt zugerufen haben. Und das, was ich erlebt habe, bei Leuten, die ganz weit weg waren, dass die herrlichen, großen Worte des Evangeliums, die so tief hineindringen, selbst bei Menschen, die ganz fern waren, sagen, gilt das auch für mich, das gilt für dich. Bis hin auf dem Sterbebett, auch wenn es relativ wenig sind, die sich dort bekehren. Aber das Wunderbare, dass wir diesen Dienst bei Kranken tun dürfen, ein Wort zurufen und sagen, ich will Ihnen ein Wort zurufen und das gilt für Sie und ich will mit Ihnen noch beten, dann gehen wir wieder. Wir wollen doch die Kranken nicht strapazieren, dass sie schwitzen, sondern ein kurzes Wort zurufen, dass es wirkt. Niemand kann dich aus der Hand von Jesus reißen. Und dann Römer 8, ist Gott für mich, wer soll denn jetzt noch gegen mich sein? Das Allergrößte, dann, wenn auch die Ärzte nicht mehr helfen können. Das, was uns durchträgt und hält im Leben und im Sterben. Jetzt war aber damals die Situation ganz anders, dass die frommen Leute sagten, das ist uns ganz ungewohnt. Die sagten, ja nur, was macht da Jesus? Sünden vergeben, das gibt's doch gar nicht. Die haben ja recht. Wie kann man geschehene Dinge vergeben? Das wäre ja billig. Da bringt einer einen anderen um und dann kriegt er Vergebung. Und der Tod ist tot. Wenn Sie anfangen und Gott Ihnen Ihre Schuld zeigt, das ist ja die Wirkung des Geistes Gottes. Kann nur der Geist Gottes richten, dass er die Welt überführt von der Sünde. Das wichtigste Werk vom Heiligen Geist. Wissen Sie das? Nach Johannes 14, Johannes 16 hat Jesus eindeutig gesagt, dass Werk des Heiligen Geistes, nicht irgendwelche Extravaganzen, sondern dass sie überführt werden von der Sünde ihres Lebens. Das kann nur der Geist Gottes ihnen beleuchten. Wenn sie einmal sehen, wie das ist und sagen, ich kann das alles in meinem Leben nie mehr in Ordnung bringen, dann wissen sie, dass das Unerhörteste ist, was überhaupt geschieht. Sünden vergeben. Wer kann denn Sünden vergeben? In allen Religionen der Welt gibt es nichts, und niemand, der Sünden vergeben kann. Die indischen Hindus, die tauchen in den Ganges ein und meinen, das würde ihnen helfen, aber man nimmt die Schuld nicht weg. Schrecklich, im Hinduismus gibt es keine Sündenvergebung. Im Islam gibt es keine Sündenvergebung. Ich habe so einen schönen Gesprächskreis in der naturwissenschaftlichen Fachhochschule und der Schulleiter ist zum Glauben gekommen bei uns in der Gemeinde. Er hat gesagt, ihr möchtet das, dass die jungen Leute das haben. Und da machen wir immer wieder so einmal im Monat so einen Gesprächskreis. Und das war dann so ganz nett, wenn wir da zusammensaßen. Und da hat es muslimische Studenten und die provozieren dann ganz, ganz lustig. Da zwei junge Studenten, die haben sich so angezogen als Muslimas. Da denkt man, das ist eine katholische Nonne. Ah nein, das ist grün und braun. Da muss also Muslima sein. Der ganze Kopf eingehüllt. Und dann sind sie vorne hingesessen und haben gedacht, was sagst du jetzt? Und dann haben wir das Thema gehabt zum Bußtag und von der Sünde. Und er sagt, wie ist das bei Ihnen? Und dann sagen die, wir haben keine Sünde. Ich sage, wie? Ich sage, nein, gibt's bei uns nicht. Und wenn wir was hätten, würden wir es mit Allah am jüngsten Tag in Ordnung bringen. Toll. Muslime haben nicht unsere Sündenerkenntnis, die wir Christen haben. Und dann haben die zwei gefeixt und haben gesagt, jetzt würden wir mal interessieren. Haben Sie Sünden? Und wie? Und dann haben sie, sind Sie so frei, uns davon zu erzählen? Sagt gerne. Ich bin oft ungerecht. Ich bin oft jähzornig. Ich werde meiner Frau schuldig. Ich habe schmutzige Gedanken in meinem Kopf. Und habe ihnen eine ganze Liste ihnen runtergesagt. Und dann sagen die plötzlich, das gibt's ja bei uns auch. Dann sage ich, und wie werden Sie damit fertig? Das wissen wir nicht. Was ist das denn für ein herrliches Thema? Mensch sagt, nur Jesus kann Sünden vergeben, weil er gestorben ist am Kreuz. Und das ist der große Trost auch für die Kranken. Ich bin bei Gott in Gnaden angenommen. Und nichts kann mich aus der Hand von Jesus reißen. Er ist der gute Hirte und er spricht mir das zu. Ich bin in seinem Frieden geborgen. Ganz wunderbar. Jesus kann Sünden vergeben. Das wichtigste Thema der Welt. Ist ja ganz komisch, dass man in ganz vielen Kirchen immer von der Sünde redet. Und vor einem Jahr hat der Spiegel, das Magazin, eine ganze Nummer gebracht mit dem Titelbild Triumph der Sünde. Und sagt, wie heute die Wollust regiert und die Ehescheidungen und die Bankerboni und wie jeder nur seinen Profit sucht in unserer Gesellschaft. Und schreibt der Spiegel, noch nie hat die Sünde so in einer Generation getobt wie heute. Aber die Kirchen reden nicht mehr drüber, über Sünde. Und das herrliche Thema der Vergebung, der Schuld. Wie sollen Leute im Frieden sterben? Wie können Leute auch eine schwere Belastung des Leidens ertragen? Leiden gehört zu unserem irdischen Leben, zu unserem Geborensein. Wenn Sie das nicht wissen, ich bin bei Gott in Gnaden, auch wenn ich manche Schmerzen und Leiden in meinem Leben tragen muss. Das herrliche Lied. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Schirmen. Jesu, meine Freude. Aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt recht blitzt, ob kracht, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das sind doch diese herrlichen Worte, die wir den Kranken sagen, die wir ihnen vorsingen, die wir ihnen bezeugen können. Es ist ja wunderbar, dass im Jakobusbrief auch eine ganz konkrete Anweisung gegeben wurde, wie wir mit Kranken umgehen sollten. Wir sollten über den Kranken beten und die lagen auf der Matratze, dann kommt der Besucher, steht natürlich über ihnen. Brauchen Sie keine Sorgen machen. Gehen Sie zu den Kranken, handeln Sie ruhig so, fordern Sie die Ältesten auf. Wählen Sie nur in Ältestenkreise Leute, die wirklich auch in Krankenbetten beten können. Und dann steht aber da und der Kranke bekenne seine Sünden. Und es wird besser mit ihm werden. Steht nicht mal da, dass er gesund wird. Ach nein, ich habe so eine schöne Geschichte erzählt, war eine Familie ganz besorgt. Der Vater hat den Schritt zum Glauben noch nicht gemacht. Und dann brachte in den 50er Jahren noch Kinder, so 16, 14. Man braucht den Vater dringend, aber ganz schwere Krebserkrankung. Aber die Frau ging zur gläubigen Gemeinde und bittet die Ältesten doch dahin zu gehen. Fragt dann den Mann, der so immer dazwischen stand und den letzten Schritt des Glaubens nie getan hat, ob man mit ihm beten darf über seine Krankheit. Und dann haben sie gesagt, aber da steht auch drin, dass man seine Sünden bekennen soll. Aber sie haben gar nicht gedrängt, also das jetzt tun soll. Sie haben mit ihm gebetet. Die Krankheit ist nicht gewichen. Aber er hat sie nochmal herbestellt, die Ältesten, und hat gesagt, geht bitte an meinen Computer und löscht einige schmutzige Dateien, die ich abgespeichert habe. Ich krieg sonst keinen Frieden mit Gott. Wissen Sie, wie das ist bei uns? Dass das einmal weg muss, was uns belastet, wenn wir so von Gott seine Wunder leben wollen. Und dann dürfen wir wissen, er macht es recht, wie er mich auch führt. Friedrich Henzel, der Verleger, erzählt immer gern, wie er in seiner Jugend in Neuenhausen, wo er dort aufgewachsen ist, mit seinem Vater gesegnet wurde von einem Kranken namens Adolf Storz. Der Adolf Storz hat ein ganz gottloses Leben geführt. Er war sportsbegabt und hat sich damals, das war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein Motorrad gekauft, ganz begeistert, und ist dann losgefahren und in einen Straßengraben gefahren. Und ist so unglücklich verletzt geworden, dass er querschnittsgelähmt war. Und dieser junge Mann war, ich glaube, er war 28 Jahre alt, verheiratet, hat ein kleines Kind. Der hat gesagt, wo ist denn Gott in meinem Leben, wenn er sowas zulässt und ich will nichts wissen. Als der Pfarrer ihn besucht hat, sagt er, soll fortbleiben. Ich schmeiß ihm sonst den Rasierpinsel ins Gesicht. Und es war ein Evangelist, Teidigsmann hieß der damals, ein kleiner Mann. Der hat beim Krankenbesuch es geschafft, dass dieser Kranke sein Herz geöffnet hat für Jesus. Und Friedrich Henzler erzählt immer, wir sind immer hingepilgert als junge Leute. Das war für ihn ein ganz wichtiges Motiv. Heute in Chemnat erzählen die Leute noch von Adolf Storz, obwohl er schon Jahrzehnte tot ist. Das hat uns geprägt. Solange wie er vorher gelebt hat, 28 Jahre, waren noch bettlägerig gelähmt, hat noch Posaune spielen gelernt, im Liegen als Querschnittsgelähmter. Und als einmal Leute kamen und sagten, ob sie nicht doch das Wunder erbitten sollten, dass einer käme, der vielleicht die Gabe hätte, ihn gesund zu machen, sagt er, ich will doch gar nicht das, sonst würde mein altes Lumpenleben wieder anfangen. Da hat mich Jesus geholt und da hat er mich gesegnet und ich will ein Zeuge seiner Herrlichkeit sein. Und hat unzählige Menschen vom Krankenbett aus erquickt. Und wir in Württemberg hatten ja einen Evangelisten, den Dr. Paul Müller, der hat gleichzeitig das große Chemiebuch für alle Gymnasien Württembergs geschrieben. Dr. Paul Müller, ein Chemiker mit 28 Jahren multiple Sklerose krank. Ist weit über 80 geworden. Es war der tollste Evangelist im CVJM in Württemberg. Wie viele Menschen hat er zu Jesus geführt? Bei einer der letzten großen Konferenzen der Stuttgarter Liederhalle, Ludwig Hofacker Konferenz, haben wir im Rollstuhl oben auf die Bühne gehoben und gesagt, Paul, sag noch ein Wort. Und dann hat er eindrucksvoll, wie es nur ein Naturwissenschaftler machen kann, sagt, die Schöpfung hat zwei Seiten, herrliche Schöpfung, wenn ihr die Blumen seht und die Sonnenschein, der Sonnenschein und all das Herrliche, was Gott wachsen lässt, die Menschen und die Tiere. Und es gibt eine Nachtseite der Schöpfung. Es gibt was Furchtbares, der Kampf der Tiere gegeneinander, die sie einander zerreißen. Die Krankheitskeime, die Bakterien und Viren, und beides hat Gott zugelassen. Mit dem Sündenfall ist das da. Und wir dürfen überall das Anbrechen des Reiches Gottes erleben und ganz besonders dort bezeugen, wo es solche Not gibt. Ich bedauere immer, dass gewisse Lieder aus unseren neuen Gesangbüchern herausgefallen sind. Es gibt nur ein Lied vom Leiden. Das hat der Württemberger Karl Friedrich Hartmann gedichtet mit zwei harten T's. Aus unserem württembergischen Gesangbuch hat man es rausgestrichen, übers Leiden. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Im Leiden bereitet sich Jesus etwas zu. Im Leiden versteht man das Wort Gottes in einer ganz anderen Tiefe. Und im Leiden wird die Sehnsucht ganz arg groß auf die himmlische Heimat, die vor uns liegt. Und die Sehnsucht wird groß bei ihm und Paulus. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Leiden ist schwer, aber es wird uns zugemutet, ganz besonders als Christenleute. Und wir leiden mit den vielen Millionen Menschen der Welt, die heute Abend keine Hoffnung haben. Wir haben in Mosambik ein Gebiet gehabt, 400.000 Menschen und kein Arzt. Wissen Sie, was das ist? Wo unsere Krankenschwestern mit dem Basisgesundheitsdienst unterwegs waren. Immer mit dem Evangelium, denn das dürfen wir niemandem verschweigen. Die Pillen sind nicht das Letzte. Das Herrlichste, dass Jesus tröstet und dass dieser Zeitleiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Trag das zu den Kranken, sprech das ihnen zu. Wir wollen beten. Ach Herr, wir sind oft so gebrochen, mutlos, deprimiert. Und dann sprich du dein Wort. Wo wir gesunden, zunächst im Verhältnis mit dir. Unser Leben neu wird, dass du in unserem Herzen wirken kannst und uns Frieden schenkst. Herr, wir können das nur in aller Schwachheit bezeugen, aber du kannst das bekräftigen. Und du hast dir von den Krankenbetten das herrlichste Gotteslob geholt. Das ist so wunderbar. Und von den Sterbebetten. Was ist das wunderbar, wenn deine Ewigkeit schon hereinleuchtet in unsere kurze vergehende Weltzeit. Herr, hilf uns doch, dass wir hinüberblicken über diese vergänglichen Nöte. Und danke, Herr, dass du alles wegnimmst. Wir wollen auch heute Abend bei dir ablegen. Es sind massive Dinge, die den Frieden rauben, dass wir dein Wort auch gar nicht vernehmen können, dass wir gar nicht glauben können. Massive Dinge des Ungehorsams und der Sünde. Und das Wunder, Herr, dass du uns ganz frei machst, dass wir es bei dir versenken dürfen in deiner wunderbaren Vergebung. Danke, dass du uns ganz frei machen kannst, dass du uns lossprichst und das, was du vergeben hast, nie mehr vorgeholt wird, auch nicht am jüngsten Tag. Ganz herzlichen Dank, Herr. Amen.